Und weil genau, die Familie weil sind so Hardcore-Christen sind und sagen, ja, oh Gott, da ist der Teufel, oh Santana, oh mein Gott.
Santana. Ja. Maria. Mein Kind ist von Santana besessen.
Oh nein. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Ich begrüße meine kleine verschnupfte Baklava. Özcan Kosa in Karlsruhe. Liegst du da nieder, mein kleiner Ingwerhase?
Ich habe keinen Schnupfen, ich habe Bronchitis. Okay? Bronchitis. Benenn das Problem beim Namen. Direkt in your face. Bronchitis.
Bronchitis. Oh, das klingt hart.
Ja. Bronchitis klingt schon richtig hart, oder?
Mm. Bro. Ja, du hast dich halt nie geschont. Du bist halt einfach ein Arbeiter. Du bist ein Kämpfer. Du bist jemand, der sagt, ey, für das Publikum opfere ich mich auf. Da kenne ich gar nichts. Da bin ich am Start. Ja. So sieht's aus bei dir.
So habe ich es wirklich bis jetzt gemacht. Aber dann hat's mich verrissen, Alter. Mich hat's verrissen. Und ja, ich habe dann auch mir gedacht, du hast mir jetzt 10-mal gesagt, mach's nicht. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, wenn's Basti sagt, scheiß drauf.
Nee, ich bin genauso wie du, ich trete auch auf, solange es irgendwie geht, aber ich hatte bei dir wirklich, also jetzt mal ernsthaft gesagt, ohne Comedy-Unterton, das Gefühl, dass du mal Pause machen musst, weil du wirklich, wirklich krank warst. Du konntest kaum mehr sprechen bei unserer letzten Aufnahme.
Ja, das stimmt.
Dann habe ich an dich appelliert und habe gesagt, Digga, ey, mach eine Pause, sonst wirst du dir ernsthaft schaden. Und selbst dafür musstest du erstmal 3 Ärzte aussuchen, die dir dann irgendwann mal gesagt haben, jetzt mach mal eine Pause.
Nee, Kosa. warte mal, ganz kurz. Ich war ja erst hier bei einer Ärztin, okay? Hier bei mir. Und ich sag jetzt mal so, Basti. Die hat zu mir gesagt, Nelke, Ingwer und Kurkuma in eine Thermoskanne 15 Minuten ziehen lassen und das mehrmals am Tag. Und dann hat die mir noch ein natürliches Antibiotikum aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr. Ich schwör's dir. Weil ich bin zu ihr hin, ich hatte eigentlich einen Termin wegen der Impfung. Weißt du? Weil ich wollte mich, weil ich jetzt wieder ins Ausland reise, eine Hepatitis-Impfung machen. Hepatitis A, B, C, D, E, F, G.
Ah, ja, du machst ja diese Ladyboy-Umwandlung. Ne?
Genau.
Jetzt endlich,
und dann musst du
endlich zu deinem echten... Ah, ja, okay. Ja,
guck mal, Bruder, bevor der Pimmel abgeht, würde ich mir nochmal eine richtig fette Geschlechtskrankheit tun. Und dann, dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber ist das jetzt keine Bronchitis? Die so, nein, alles gut. Sie nehmen das und dann nehmen sie dieses natürliche Antibiotikum, dann geht es ihm besser. Morok, 2 Tage später, Alter, ich habe aus dem Arschloch geatmet. Meine Lunge, guck mal, deswegen hat der Arsch hat 2 Backen, okay? Warum? Weil, wenn irgendwann, Digga, wenn du nicht mehr von oben atmen kannst, wandern diese Lungenflügel Richtung Arschloch und dein Arschloch ist die einzige Öffnung, durch die du wirklich auch im Geheimen atmen kannst. Deswegen alle geheim.
Du meinst, du hast die chinesische Poratmung betrieben?
Nee, das ist nicht, das ist die CIA-Atmung, Bruder. Guck mal, warum? Es gibt eine Auseinandersetzung, zack, und du tust so, jetzt so eine Geldübergabe mit CIA und du weißt ja, wie das ist, Basti, FBI, CIA, die gehören alle zusammen. Und dann liegst du auf dem Boden und dann tun die Hand an deine Nase und sagen, mal gucken, ob er noch atmet. Und dann tust du aber heimlich durch dein Arschloch atmen. Das ist die Geheime, weil keiner legt seinen Zeigefinger auf dein Arschloch und sagt, mal gucken, ob er noch atmet.
Das stimmt. Niemand. Also in letzter Zeit haben ganz wenig Leute hier einen Zeigefinger auf meinen Arschloch gelegt. Aber wenn, dann habe ich mich immer gefreut. Man darf nie vergessen, dass in jedem Film, den du jemals gesehen hast, jeder Tote, den du jemals gesehen hast, nicht tot war. Du hast alle Leute in jedem Film, den du je gesehen hast, alle nur tot gespielt haben. Ich muss immer, wenn Leute tot auf dem Boden liegen, ich gucke ja gerade Breaking Bad und da gibt es auch wieder so eine Szene, wo irgendwie 10 Leute erschossen worden sind, die liegen dann tot in der Bude rum, muss ich immer dran denken, dass diese Schauspieler, weil ich meine, du hast ja selber schon mal zumindest so ein bisschen Schauspielerei gemacht, ich habe auch schon mal ein bisschen Schauspielerei gemacht, besonders Filmszenen dauern ja ewig. Das ist ja nicht so, da sagt ja jetzt kein Regisseur, so, los, Licht ist an, es geht los. Und dann teilweise wartet man ja Stunden. Und du kannst davon ausgehen, wenn du eine Leiche in einem Film spielst, am schlimmsten ist sogar, wenn du vorher gar nicht lebendig warst, wenn du nur eine Leiche bist, ja, dann liegst du da Stunden. Ich wette, da sind Leute, also bevor endlich der Dreh anfängt, ich wette, da sind Leute schon auf dem Boden eingeschlafen, die sie wieder wecken mussten, weil sie gesagt haben, du musst jetzt tot spielen, aber du darfst halt nicht schnarchen beim Tot spielen. Geht leider nicht.
Bin mir ziemlich sicher, dass glaubst du, dass eine mal eingeschlafen ist?
Ach, Unmengen. Die.
Bestimmt,
Unmengen,
oder?
Unmengen Leute eingeschlafen.
Ja, überleg mal, du bist bei The Walking Dead, bist du halt eine Leiche.
Ja.
Ja, aber wie ist das denn
da? Du hast dieses Gewichse im Gesicht, dieses Leichen-Make-up. Dann irgendwie, vielleicht hast du noch Glück gehabt, du bist bei irgendeiner Szene gestorben, wo du zufällig so halb auf dem Kissen gelandet bist.
Ja.
Ja, scheiße.
Aber es steht in deinem Lebenslauf. Leiche.
Bei Walking Dead.
Walking Dead. Und Breaking Bad, dritte Staffel. Glaubst du, das schreibt man dann so rein?
Was, dass man das in sein Leben, ich glaube ehrlich gesagt, als Schauspieler schreibst du alles in deinen Lebenslauf. Also da würde ich dann halt gucken, dass ich, ja, also wenn ich jetzt Toter bei Walking Dead wäre, dann würde ich natürlich, und ich wäre einfach nur einmal im Hintergrund so über so ein Bahngleis gelaufen oder so eine Scheiße, dann würde ich natürlich schon ein bisschen übertreiben mit meiner Rolle. Ne? Dann würde ich schon sagen, ja, also ich war der sabbernd Rick Grimes gebissen hat. Genau, das bin, ja, gucken Sie mal hier.
Ja, das, ich, ja, glaub, das. Ah, du bist sehr klug, Basti.
Dankeschön. Wo ich in Köln lebe, da gibt es eine Schauspielschule um die Ecke. Und das ist eigentlich nur ein leerstehendes Ladencafé, wo mal eine Bäckerei drin war. Einfach nur so ein trister Raum, da stehen 8 Stühle im Kreis. Und da hat irgendein findiger, unerfolgreicher B-Schauspieler gesagt, ja, ich bringe jetzt mal anderen Leuten bei, wie so unerfolgreiche B-Schauspieler werden. Und ich laufe dort, oder C eher, und laufe dort öfters an diesem Fenster vorbei und sehe diese ganzen Jacquelines und Julians, wie sie da sitzen und davon
und dann
träumen.
Ging die Tür auf und der Besitzer ist raus, hat dich angeguckt, hat gedacht, hey, du siehst sehr erfolglos aus, komm doch rein.
Genau. Ich habe da Rabatt bekommen. Ich darf jetzt nächste Woche bei Räuber Hotzenplotz darf ich eine Wand spielen, fick dich. Und dann sehe ich diese ganzen jungen Menschen dort sitzen und ich habe echt ein bisschen Mitgefühl. Kennst du das nicht, wenn Leute Sachen machen, wo du denkst, du müsstest da jetzt einfach mal reingehen und die so schütteln und sagen so, lass es sein, so wie bei Zeugen Jehovas. Immer wenn ich Zeugen Jehovas sehe, will ich hingehen und sagen, hört auf damit, das ist alles Blödsinn, das ist alles Beschiss, gibt's alles nicht. Jehova wartet nicht auf euch, euch wird kein Raumschiff abholen, ihr steht hier einfach nur zitternd mit eurer bekackten Zeitschrift, die sich irgendein Irrer ausgedacht hat, um euch auszunutzen. Das ist alles Quatsch. Bitte, bitte, macht was aus eurem Leben. Möchte ich bei Zeugen Jehovas immer machen. Immer.
Aber, und, ja, okay.
Und weiter, bei der Schauspielschule ist genau das Gleiche. Ich habe immer das Gefühl, ich will da reingehen und sagen, Leute, das ist alles Quatsch. Ihr habt keine Chance. Schauspielerei in Deutschland, es gibt 9 Leute, die verdienen das Geld. Das sind Iris Berben, Matthias Schweighöfer, Elias Mbarek, Corinna Hafuch, die ist auch nicht mal so bekannt mehr, aber dann noch 3, 4 andere und das war's. Der Rest von euch Fickern wird niemals einen Cent verdienen. Ihr werdet in irgendwelchen Vorabendsoaps für 1000 Euro im Monat wie so Vollidioten missbraucht. Ihr kriegt irgendwelche Mini-Engagements, das war's, mehr ist nicht. So, das möchte ich wirklich jedes Mal, wenn ich Schauspieler sehe, jedes Mal möchte ich das machen. Ich weiß, dass es hart ist, aber es ist die Wahrheit. Das könnte man natürlich das Gleiche auch über die Comedy sagen, muss man sagen. Wäre aber genauso zu reproduzieren darüber.
Aber willst du jetzt, also du willst jetzt sagen, dass zum Beispiel, es gibt ja voll viele Schauspieler, die jetzt aber dies nach Hollywood sogar geschafft haben.
Wie,
also,
was?
Stell
was?
Dir mal vor.
Stopp, nein, diese Aussage bitte nochmal zurücknehmen. Wie viele Schauspieler haben es denn nach Hollywood geschafft? Denk nochmal nach.
Eine Sekunde, warte. Hier steht 7 deutsche Schauspieler, die in Hollywood durchgestartet sind.
Ja, genau. Okay, 7.
Ja, wie viele deutsche Comedians gibt's, wo du sagst, die sind.
Top? Gut, aber das ist ja nochmal was anderes. Also, erstens. Deutsche Schauspieler können in Filmen auch theoretisch als Deutsche besetzt werden, wie Schweighöfer jetzt in Oppenheimer, wo er ungefähr 2 Minuten als Dings vorkommt, als Werner Heisenberg. Aber als deutscher Comedian in Amerika mit der englischen Sprache ist sehr unwahrscheinlich. Das ist ja nochmal was anderes. Plus, bitte lies sie mir vor. Dann werde ich jeden Einzelnen abstrafen dafür, weil du weißt ja, dass ich immer weiß, wo die Leute
Christoph
so aufgetaucht
Waltz.
Sind. Okay, Christoph Waltz, okay. Christoph Waltz, zwei Oscars, akzeptiert. Nächster.
Okay. Daniel Brühl, Michael Fassbender.
Stopp, langsam. Also, Daniel Brühl, ja, kann man sagen. Okay, Daniel Brühl akzeptiere ich. Michael Fassbender, Michael Fassbender ist schon mal Quatsch, weil der ist nicht Deutscher, der hat nur deutsche Angehörige. Der ist nicht Deutscher, der kann einigermaßen, okay, Deutsch. Michael Fassbender heißt er eigentlich. Michael Fassbender ist nicht in Deutschland aufgewachsen. Bruce Willis ist auch kein Deutscher, weil er in Heidelberg geboren ist. Verstehst du? Bruce Willis ist Amerikaner. So, weil sein Vater war beim Militär, der ist halt in Heidelberg geboren, hat aber mit Deutschland nichts zu tun. Michael Fassbender hat deutsche Angehörige, ist aber kein Deutscher.
Ja, nächster, gut, bitte. Der ist mit 2 Jahren, hat 2 Jahre in Heidelberg gewohnt und dann sind die halt nach Killarney, nach Irland gezogen. Ja, aber Digga, also guck mal, du nimmst den Menschen jetzt einfach den Traum. Ich glaube, viele machen ja Schauspiel nicht, weil sie sagen, ich will jetzt Multimillionär werden. Sondern ich glaube, Schauspiel machst du ja.
Alle Schauspieler wollen berühmt werden. Alle wollen berühmt
ja,
werden.
Ja, natürlich, aber ich meine, warum machst du Comedy? Stell dir mal vor, als du mit Comedy angefangen hast, ganz am Anfang, wäre jemand reingekommen zu der Open Stage, in der du gespielt hast, und hätte gesagt so, hey, bist du blöd oder was? Willst du da wirklich raus? Schüttel dich doch mal. Du hast doch keine Chance. Ist doch klar, wer in Deutschland bekannt wird. Aber du hast trotzdem weitergemacht und halt die letzten 4 Tage die XXL-Nacht moderiert.
Das ist absolut richtig. Ich hatte aber auch Plan B.
Ja, aber das ist scheißegal.
Es gibt einen ganz tollen Film von 2004, der heißt Die Spielwütigen. Der geht um die Aufnahmeprüfung an der Ernst-Busch-Schauspielschule, was ich jetzt... Wenn man da aufgenommen wird, dann kann man sich theoretisch auch Hoffnung machen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber das ist halt die wahrscheinlich bekannteste deutsche Schauspielschule. Und da sitzt du dann, keine Ahnung, ob man da auch im Stuhlkreis sitzt, aber da sitzt du auf jeden Fall nicht in Köln in so einer umgebauten Bäckerei im Stuhlkreis, sondern da gibt es theoretisch die Chance, dass wenn du Glück hast, du dann irgendwann mal nicht bei GZSZ zweimal durchs Bild laufen wirst, sondern dass du ein ernstzunehmender Schauspieler wirst oder auch Theaterschauspieler, was heute, glaube ich, gar nicht mehr so viele wollen wie früher. Früher war es eher so, man wollte Theaterschauspieler werden. Heute will man tendenziell, glaube ich, eher Fernsehschauspieler werden. Aber bei dieser spielwütigen Film, der begleitet ein paar Schauspielaspiranten bei dieser Aufnahmeprüfung. Und einen, der Menderes-artig immer und immer und immer wieder durchfällt. Und das ist schon ganz interessant, denen zuzuschauen, wie sie sich darauf vorbereiten. Und was für ein Druck auf denen herrscht.
Ja.
Ja, aber Schauspiel ist ein bisschen wie Comedy auch. Du kannst es auch nur in einem gewissen Maße lernen, weißt du?
Jein. Ja, also guck mal, Basti, ich gebe dir mal ein Gegenbeispiel. Die Anfänge der türkischen Cinematografie waren richtig hart. Die Leute haben nichts verdient. Die haben wirklich gar nichts verdient. Die haben
trotz solcher Meisterwerke wie The Man Who Saves the World, den ich mal gesehen habe.
Nee, aber es gibt auf jeden Fall richtig gute, ja, das waren ja Volksschauspieler, Digga. Das Ziel war ja jetzt nicht, es gab halt Dramen, Comedy, sehr, sehr viel Comedy-Filme in der Türkei, also vor allem die Filme aus den 60ern und 70ern. Und alle, die da mitgewirkt haben, Regisseure, Schauspieler, die haben alle kein Geld gesehen. Aber ich glaube, die haben es halt einfach aus Überzeugung gemacht, weil die halt gesagt haben, hey, wir sind Schauspieler, wir haben Bock drauf, wir wollen die Leute unterhalten. Und ich glaube, als Comedian ist doch auch so, also hey, Bro, wenn ich an meine Anfänge denke, ich hatte 20 Zuschauer, 14 in Viersen, 20 in Ravensburg, in einer 200er Halle. Aber ich bin trotzdem hingefahren und habe weitergespielt.
Was hat dich kämpfen lassen? Was hat dich dazu gebracht?
Ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen, Bruder. Das war ja das Ding. Ich habe es ja nicht gemacht. Ich mache es immer noch nicht, weil ich berühmt werden will oder weil ich...
Ich sage ja auch nicht, dass Schauspieler zu werden das Problem ist. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde das völlig legitim. Es geht mir eher darum, um diese Orte, die wobei ich über Schauspielschulen im Eigentlichen schlecht urteilen kann. Aber wogegen ich wirklich tendenziell bin, immer wenn Leute mir erzählen, ich war jetzt bei einem Comedy-Workshop, da werde ich schon immer hellhörig. Weil Comedy-Workshops werden aus meiner Perspektive einfach sehr oft, ich will nicht das Wort immer verwenden, aber sehr oft von Leuten gehalten, die es halt selber nicht gepackt haben. Verstehst
ja,
du?
Ja. Ja, aber das war dann halt den ihr Plan B.
Ja, genau. Das, ja, aber das ist, da gibt es doch diesen alten Spruch über das Philosophiestudium. Kennst du den nicht? Philosophiestudium ist das beste Schneeballsystem aller Zeiten. Du studierst Philosophie, um nachher anderen Leuten, weil du keinen Job kriegst, an der Uni Philosophie beizubringen. Ja. Weil du kriegst als Philosophiestudent halt danach wirklich sehr schwer nur einen Job. Nicht unmöglich, aber es ist nicht einfach, sagen wir es mal so.
Ja, aber ich glaube, die Philosophie ist ja genau das. Also man kann ja sagen, okay, wobei Philosophen in der alten Griechischen, also bei den alten Griechen, puh, das waren ja schon, viele waren ja davon schon Wohlhabende. Also es war ja schon Leuten, denen es gut ging. Aber ich meine, du warst damals halt auch arbeitslos. Also Philosoph heißt ja arbeitslos, aber das Ding
heißt
ist...
Heißt das das?
Ja, Philosophia heißt im Griechischen übersetzt Hartz IV. Nein, aber Basti...
Philosophen hatten früher eine andere Bedeutung, aber heute ist das absolut. Ein Studium, wo du dann... Weißt du, hast du schon mal irgendeinen Firmenboss gesehen, der gesagt so, Alter, wir brauchen hier noch einen Philosophen?
Ja.
Alter, wir haben hier läuft es einfach gerade nicht. Wir haben gerade 17 Arbeitsausfälle. Oh Mann, die Maschine muss repariert werden. Haben wir einen Philosoph? Ist schon mal einer im Flugzeug umgefallen? Und dann sind Leute aufgestanden und haben gebrüllt, haben wir hier einen Philosophen? Gibt es hier irgendwo einen Philosophen, der uns helfen kann? Nein, ist halt nicht. Philosophen machen halt Podcast mit Markus Lanz. So ist halt mit Philosophen, verstehst du?
Nee, es gibt ja, also Philosophen arbeiten viele in Firmen. Bro.
Ich weiß, nicht viele, aber sie arbeiten in Firmen. Ja,
ja, also gerade wegen der Unternehmensphilosophie etc., das wird ja, aber halt auch generell die Kommunikation, wie wollen wir nach außen auftreten. Ja, aber Bruderherz, ich sag's mal so, für mich war es immer, mein Motor war immer, die Menschen zum Lachen zu bringen. Immer. Guck mal, auch jetzt, als ich diese Shows abgesagt habe, die drei Stück, mein Herz hat geblutet, Alter. Ich war hier zu Hause, ich so, scheiße, was ist mit den Leuten? Fuck, Alter. Du weißt, wie ich bin als Mensch. Ich will mich immer um andere kümmern und will immer wissen, wie es euch geht. Weißt du, wenn ich mit Leuten abhänge oder so. Und so ist es halt auch mit Zuschauern. Und ich denke dann die ganze Zeit zu Hause, fuck, 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 fuck. Jetzt haben die abgesagt, jetzt haben die vielleicht einen Babysitter gesucht, jetzt haben die ein Hotel gebucht. Wie machen wir das jetzt, weißt du?
Und hast du denn solche Rückmeldungen bekommen von Leuten?
Ja, einer hat mir geschrieben wegen, also eigentlich 99,99999% mega. Also alle haben gesagt, gute Besserung, Özcan, zieh dich zurück, weil viele wissen ja auch, dass ich wirklich sehr oft nie krank absage. Auf die Bühne gegangen bin. Sehr oft, Bruder. Also ich habe echt mal kurz Revue passiert. Ich habe immer, wenn ich krank war, gespielt. Und ich kenne diese Situation mit Ingwertee auf der Bühne. Aber ich hatte einfach Schiss jetzt, Alter. Ich hatte wirklich einfach Schiss, dass mein Körper sagt no und dann ich einfach, ja, umkipp.
Ja, zusammenkrappe, ja.
Und weißt du, was krass ist, Bruder?
Aber was hat dir jemand geschrieben?
Ja, der eine hat geschrieben, er hat Hotel gebucht für 150 Euro und dass ich das nächste Mal bitte früher absagen soll.
Was für ein Arsch.
Ja, ich war dann auch so, wann ein Ausweichtermin ist irgendwie so und ich sollte doch bitte das dann früher Bescheid geben. Aber da habe ich mir auch gedacht, so, hey Bro, ich bin halt krank, weißt du, was soll ich machen? Also, ich glaube, man kann es den Menschen ja nicht übel nehmen, weil für die besteht ja nur den ihre Beziehung zu dir. Weißt du, die sehen ja nur
ihre Beziehung. Ja, aber sind die noch nie krank gewesen oder was? Noch nie?
Doch,
der Typ ist noch nie krank gewesen.
Doch, aber der hatte diese Situation nicht, Basti. Guck mal, er sieht nur mich. Ich sehe an dem Tag 1000. Verstehst du? Der hat diese Umkehr, versteht er nicht. Oder hatte das noch nie. Er hat nur einen Dialog, ich habe 1000 Dialoge an dem Tag. Und das ist ja das, was viele Leute auch... beste Kommentar in Wetzlar. Ich habe ja da noch richtig krank gespielt, Bruder. Und ich habe 2 Stunden gerockt. Einer hat bei Eventim geschrieben, hey, Show war richtig lustig, habe mich kaputt gelacht, aber es war irgendwie zu kurz. Und dann habe ich mir auch gedacht so, ja. Hey Leute, hey, du kannst es Menschen nicht recht machen, Basti. Das ist so krass, also vielen Menschen kannst du es, aber die allermeisten feiern es ab und supporten einen auch. Und auch wenn man krank ist, sagen die dann halt, und es tut dir einem auch leid. Weißt, aber gut, ich meine, was beschäftigst du dich hier mit Tausenderhallen? Bruder, du spielst ja nur noch 14.000er, Basti.
Ich spiele nur noch 14.000er, darunter mache ich gar nicht mehr. Ich habe gesagt, ey, wenn da nicht 14.000 Leute sitzen, ne, wenn, ich bin durchgegangen vorher durch die XXL-Nacht und habe auf jeden einzelnen Stuhl geguckt und habe gesagt, ey, was ist hier los?
Okay, was ist hier los, Alter?
Da hier fehlt einer. Hier fehlt einer. Okay, wo ist er? Wo ist er? Ah, der Tim. Der Tim war noch kötteln. So, Tim, du setzt dich jetzt hin, der Fadi muss jetzt hier arbeiten. Nein, natürlich nicht. Aber es waren sehr, sehr gute Nächte, muss ich wirklich sagen. Also es ist sehr gut für mich gelaufen. Ich habe wirklich nichts vergessen. So, das fand ich sehr erstaunlich. Cool. Also ich habe wirklich nichts vergessen, was ich. Ey, das klingt jetzt bescheuert. Ich habe nichts vergessen, was wollte.
Also ich kann fühlen, was du sagst, was du damit sagen willst.
Also man vergisst einfach, besonders bei Shows, wo viel Druck drauf ist, vergisst man einfach Material manchmal.
Ja.
Klingt jetzt total doof, aber du erzählst eine Nummer. Und das ist ja für viele Leute, dann sagen die, du erzählst jeden Abend das Gleiche. Nein, du erzählst nicht jeden Abend. Die Künstler sind völlig unterschiedlich. Wir hatten ja neben Abend Künstler auf der Bühne, die haben wirklich 4 Tage lang bis zum Atmen, bis zur Bewegung ihres Auges jedes Wort gleich erzählt. Und dann haben wir Künstler auf der Bühne, die nenne ich dann lieber als die anderen, weil ich möchte die anderen nicht in die Pfanne hauen, wie Thorsten Sträter, der da so einen labbrigen Zettel hat vor 15.000 Leuten, rausgeht und einfach auf einmal so, ja, da vorne hat einer eine Mütze auf. Und dann erzählt er einfach 10 Minuten über die Mütze und es ist brüllend lustig. Ne? Also das muss man halt können. Bei mir ist es eine Mischung aus beidem so. Ich erzähle manchmal das Gleiche und manchmal bin ich spontan. Bei so einer großen Show ist aber bei den Sachen, die du gleich erzählst, natürlich super wichtig, dass du nicht was vergisst, was du weglässt. Zum Beispiel, Nummern bauen ja aufeinander auf. Und bei mir gibt es eine Pointe, wo es darum geht, dass ich am Ende eine Unterhose anhabe. Wenn ich das aber vorher nicht erzählt habe, funktioniert der ganze Gag am Ende nicht.
Ja.
Ergibt einfach überhaupt keinen Sinn für niemanden im Saal. Und dann gucken dich, und wenn dich 1.000 Leute angucken, irritiert, ist das unangenehm. Wenn dich 14.000 oder 15.000 Leute irritiert angucken, ist das einfach der Tod. Das ist einfach, da möchtest du einfach nur tot sein, so in dem Moment, weil das so unangenehm ist. Und das ist mir nicht passiert.
An das ist gerutscht auf jeden Fall.
Ich glaube, ich hab's gut gemacht, ja. Also ich habe sehr viel Komplimente bekommen.
Geil.
Aber auch da hast du so Situationen, die einfach undankbar sind. Wir hatten ja bei der letzten Show eine TV-Aufzeichnung. Es war dann eine TV-Aufzeichnung.
Mhm.
Und dann kamen sie irgendwie zu mir und sagten, ja, geh drauf jetzt. Die Pause ist jetzt um. Ich so, Leute, da sitzt keiner. Ja, aber wir können nicht anders. Wir sind ja jetzt schon im Verzug und wir zeichnen zwar mit Verzug auf, aber so und so. Und dann musste ich raus, obwohl wirklich ungelogen, von den 14.000 Leuten waren 5.000 noch nicht da.
Ach du Scheiße.
Und das war wirklich unangenehm, weil die ja auch noch kamen, während ich laberte.
Oh.
Und das war wirklich, wirklich unangenehm.
Ja, aber das ist halt das Showbusiness, Basti. Und ich meine,
ich sollte einen Gewinner aus der ersten Reihe küren, der hatte Karten fürs nächste Jahr gewonnen und der war gar nicht da. Aber weil es TVAZ war, musste ich so tun, als wenn ich mit ihm rede.
Okay, das ist heftig. Multiple Persönlichkeitsstörung.
Ja, wirklich. Das war wirklich, wirklich unangenehm. Wo du so denkst, so, oh Leute, ernsthaft, muss ich das jetzt wirklich machen?
Aber das ist nicht deine Schuld, das ist die Schuld der Redaktion, die dann auf jeden Fall in Erwägung ziehen muss. Was wäre denn, wenn derjenige nicht da ist in der Pause? Was ist denn, wenn vor den Toiletten der 14.000 Personen Halle viele Leute sich anstellen, weil alle vielleicht pinkeln oder kakanieren müssen.
Also, aber das weißt du ja selber, wie beim Fernsehen auch, ohne jetzt über irgendjemanden hier negativ herzuziehen. Am Ende baden wir immer aus, was die Leute sich ausdenken.
Ja, Show must go on.
Genau, du bist der, der vorne steht, wo die Leute dich irritiert angucken. Was macht der denn jetzt hier eigentlich schon? Hä, warte mal, wir sind doch alle noch auf Klo. Das war so unangenehm, weil auch alles, was ich da erzählt habe, komplett ins Nichts ging. Das Licht war noch an. Also, das war wirklich scheiße. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber wie du gerade sagtest, Show must go on. So ist es halt. Ne?
Aber Basti, jetzt die wichtigste Frage für mich. Nach all diesen XXL-Nächten, ich meine, da waren ja 14.000, zweimal Köln, gell? Das sind 28.000.
Hm.
Und in Oberhausen waren es wie viel?
12.
Jeweils 12?
Mhm.
12.000 in Oberhausen?
Ich glaube schon, ja.
Nee, es sind 8.000, oder?
Nein, das ist größer. Okay, also über 10 auf jeden Fall.
Okay, 52.000 Personen.
52.000
Personen. Du warst der Moderator, the motherfucker of the people from the system. Wen hast du weggehauen?
Alle.
Alle, ich oder? Ich hab's gewusst, Bruder. Hey, Basti, jetzt bist du angekommen, Bruder. Genau.
Ich hab sie alle weggehauen.
Ja, das wollte ich hören. Bam! Jeden, der rausgelaufen ist. Da, hier.
Ich hab ihnen allen gegeben. Du bist ein Spinner.
Du hast geantwortet, ich habe allen gegeben. Warte mal.
Ja, was heißt denn weggehauen? Meinst du, ich habe irgendeine mitgenommen? Nein, natürlich nicht. Ich habe nur meinen Job gemacht, wie ein Profi. Aber ich war schon, also da merkst du Professionalisierung. Ne? Ich war sehr lange in meiner Kabine vorher.
Das ist sehr professionell,
auch nicht,
ja.
Nee, aber ich habe jetzt nicht, früher habe ich da noch irgendwie so ein Teamgespräch und so und hey Leute, und heute geben wir alles und so. Das funktioniert bei Comedians aber gar nicht so gut, weil sowieso alle auf sich selber gucken. Und dann habe ich hinter den Kulissen gewartet, dann wurde geklopft, dann habe ich noch zweimal Back in Black von AC/DC auf den Ohren gehört, also per Kopfhörer. In meiner anderen Kabine hatte ich sogar einen Bluetooth-Lautsprecher. Und
was für ein Lautsprecher? Ich hab's.
Ein Bluetooth-Lautsprecher, fick dich. Und dann bin ich wirklich einfach ohne Verzögerung auf die Bühne gegangen, so ohne nochmal irgendwas zu machen. Und
Maschine.
Ja, aber es hat ja funktioniert.
Ja. Weißt du, ey,
aber zum Glück war ich gesund. Also wenn ich stelle mir vor, dass in deinem Zustand, also krank zu spielen, absolute Hölle.
Also was für mich war es echt heftig die letzten Tage hier zu Hause. Also diese Bronchitis war echt heftig. Ich hatte richtige Schmerzen.
Aber es ist kein Corona, das weißt du.
Ja, ja. Ich habe eine Bronchitis, also ich habe kein Corona, nee. Also mir geht's ja schon deutlich besser.
Und lässt sich erklären, was die Frau vorher gedacht hat, warum du keine Bronchitis hast? Also das kann man doch feststellen.
Ja, also damit man Bronchitis diagnostiziert, hört man ja die Lunge ab. Und,
hat sie nicht gemacht.
Doch, hat sie gemacht, aber dann muss ja so ein gewisses Röcheln oder Pfeifen, müssten die dann hören. Es kann ja sein, dass es am Anfang war. Weißt du? Und sie es nicht sofort gehört hat in der Zeit. Und vielleicht nach so 4-5 Stunden ist es dann wirklich, man sagt ja eigentlich, wenn es so von einer Virusinfektion zu einer bakteriellen, spricht man ja von so einer Superinfektion und das dann so halt maximal ins Gewebe reingeht, Alter. Und dann hast du halt beides. Ja. Hey, ist doch auch vollkommen in Ordnung. Also ich habe echt gemerkt, mir hat es gut getan, dass ich mich einfach mal zurückgezogen habe. Ich brauche das, Basti.
Guck mal, wie viele Kollegen haben, auch Chris hat das drunter geschrieben, als du gepostet hast, dass du jetzt aussetzt für einen Tag oder für ein paar Tage. Wie viele Kollegen da drunter geschrieben haben, endlich hast du es begriffen.
Ja.
Das fand ich schon ganz lustig so irgendwie, weil ne, da war jetzt niemand, der gesagt hätte, ja, ne, also alle, die dich kennen, inklusive mir, haben geschrieben, Digga, genau richtige Entscheidung.
Okay. Aber weißt du, Basti, ich weiß, als Außenstehender sagt man das, deswegen war ich gerade auch so ein bisschen trocken. Aber wenn du selber in der Situation bist, du kennst es doch, Alter, du bist im Hamsterrad.
Ja.
Du bist in diesem Hamsterrad.
Du schon sehr empfänglich für bist, so. Also du bist schon jemand, der noch mehr macht als alle anderen. Das muss man schon sagen. Hardest working man in Showbiz. Ich mach viel, du machst mehr. Und das ist.
Das, soll ich das jetzt als Kompliment nehmen, oder?
Das ist ein Kompliment, ja. Das ist durchaus als Kompliment
gemeint. Ist das ein Kompliment, was man, also unter Comedians, ja. Unter welchen Bedingungen, welche Berufsgruppen wäre dieses Kompliment jetzt nicht angebracht?
Bombenräumer.
Okay.
Ich mach viel, du machst mehr.
Ja.
Du machst zum Spaß, wenn weißt du, die Bombe ist schon entschärft. Aber da ist noch ein Draht und du denkst so, heute mach ich einfach mal mehr.
Heute
mach ich mal einen mehr.
Glaubst du, Prostituierte sagen das auch so? Also ich arbeite ja schon viel, aber du.
Ich denke, da gibt es auch Gedankenprozesse, wie im Sinne von, mache ich heute nur einen oder gehe ich jetzt zum Subway und lass mir ein Sandwich belegen. Ja. Ich glaube, dass das am Ende wenn es unter kontrollierten Bedingungen stattfindet, also jetzt hier nicht Zwangsprostitution und so, ein Job ist wie jeder andere. Also ich glaube, dass natürlich nicht genau wie jeder andere, es gibt da schon ein paar eklatante Unterschiede, aber dass für, wenn du diesen Job machst, selber, es wirklich eine ganz normale Routine wird irgendwann, der du nachgehst. Ich glaube nicht, dass die meisten, in Anführungszeichen, Berufsprostituierten da weinend in sich zusammengesunken jeden Abend nach der Arbeit sitzen.
Da würde ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen.
Auf jeden Fall tun die das nicht. Also definitiv, es gibt ja auch eine Prostituierte, die twittert aus ihrem Leben, noch relativ jung ist, die hat mich irgendwo in einem Tweet auch erwähnt und ich habe das geliked. Ich weiß ehrlich gesagt leider jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Die beschreibt völlig nüchtern aus dem Tagesgeschäft, was Leute sich wünschen, was für absurde Gespräche man manchmal führt. Also jetzt zu behaupten, das ist ein Job, der von unglaublich vielen Menschen gemacht, dass die alle abends heulend über dem Waschbecken hängen. Ich spreche jetzt von Menschen, die da in Anführungszeichen sich für entschieden haben. Das halte ich für übergriffig, denen das zu unterstellen.
Nee, aber ich
spreche
glaube,
nicht von Leuten, die dazu gezwungen werden. Das ist nochmal was ganz anderes.
Ich weiß, aber ich glaube, immer wenn man über etwas spricht und dann so kollektiv etwas darstellen möchte, ist das, glaube ich, schon ein Fehler. Also wenn man dann sagt, ja, ich glaube nicht, dass alle, ich glaube nicht, dass so. Natürlich gibt's da welche, Digga.
Ich glaube nicht, dass alle, ist ja nicht kollektiv, sondern ich glaube, das ist ja genau das Gegenteil von kollektiv. Ich habe gesagt, das gilt nicht für alle.
Ja.
Ich kann sehr schlecht bis gar nicht darüber urteilen, die Individualperson denkt, aber ich glaube nicht, dass dass es viele Prostituierte gibt, die, für die das wie ein normaler Job ist, mit normalen Arbeitszeiten. Ich glaube, die in so organisierten, wie nennt man das, Mietwohnungen oder so arbeiten, die haben Arbeitszeiten, das ist eine Arbeit für die. Das Arbeit, du kündigst, du musst ja in Deutschland mittlerweile auch angeben. Es ist ja eine Arbeit, die du anmeldest. Du kannst ja als Prostituierte steuerpflichtig arbeiten. Wie das genau gemacht wird, kann ich nicht genau begründen, weiß ich jetzt nicht.
Hast du mal das gegoogelt, einfach mal, um zu gucken, anfängst?
Ich glaube nur, dass die wenigsten dir eine Quittung ausstellen. Also, verstehst du, ich glaube nicht, dass man zu Prostituierten geht und die sagt dann so, ja, willst du heute mit Bewirtungsbeleg oder ohne? Und dann, damit ich das nachher auch beim Finanzamt einreichen kann.
Du kannst es beim Finanzamt einreichen.
Du kannst als Kunde
Besuch
bei einer Prostituierten als Finanzamt.
Jetzt kommt ein Freund von mir, der war beim Steuerberater und der hat halt mit internationalen Firmen zu tun und die haben halt über Ausgaben und so geredet und dann hat er gemeint, ja, sie könnten die ja auch mal wenn sie das dann mal möchten, die einladen zu Prostituierten etc. Und wenn sie sich das dann quittieren lassen, dann könnten sie das absetzen. Hat er mir so gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber er hat gemeint, der Steuerberater hätte zu ihm gesagt, weil er ist auch aus allen Wolken gefallen, der so, Bruder, hätte ich das gewusst, hätten wir schon so Scheinfirmen gegründet mit Kumpels, wo wir uns gegenseitig einladen und das abschreiben. Aber tatsächlich könnte man irgendwie abschreiben. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, Basti, oder was ich sagen wollte, wegen der Behauptung. Natürlich gibt es Frauen, die sich dazu entscheiden, diesem Beruf nachzugehen und auch total happy sind. Aber ich glaube halt auch, dass es bestimmt auch Menschen gibt, die da mittendrin sind und sich sehr unwohl fühlen. Weil ich meine,
ja, natürlich, das habe ich ja durch meine Formulierung exakt so formuliert.
Ja, nur halt, dass nicht alle klar da weinend, aber ich glaube, dass, warum ich da eingehakt habe, war, wenn jetzt zum Beispiel jemand nach außen spielt, hey, alles geil und ja, guck mal, oh, ich mache richtig fett Geld und ich habe heute das und die Kunden wollten das. Das ist das Bild, was sie nach außen trägt. Aber du weißt nie, was wie es innerlich in ihr abgeht.
Ja, das weißt du aber bei keinem Job, das weißt
ja,
du auch
das,
nicht.
Genau, das meine ich auch in der Comedy. Darauf wollte ich hinaus, weil guck mal, wie oft gehen wir raus und alle denken, boah, geil, geil, geil. Aber du weißt nie, dann kriegst du halt von einem mit, was er auf einmal für Probleme hat, wie es ihm wirklich geht. Und dann denkst du dir so, shit, hätte ich nie im Leben gedacht. Weil es
ist
nicht alles Gold, was glänzt.
Das ist ja bei jedem, also das versuche ich, aber ich glaube, umso älter man wird, umso mehr checkt man das auch, dass die Welt mehrere Ebenen hat. Ne? Und also, dass jeder sein, es gibt diesen schönen Satz von Robin Williams, verurteile die Menschen nicht für ihre Handlungen, jeder hat seinen eigenen Kampf zu kämpfen, den du nicht siehst. Ist kein genaues Zitat, aber ungefähr so. Und ich glaube, dass es auch genauso ist. Also, natürlich, es gibt auch einfach Arschlöcher auf der Welt. Fertig. Punkt. Ne? Es gibt Arschlöcher, die laufen überall rum. Manche wählen AfD. Es gibt Arschlöcher. Aber viele Menschen, die unfreundlich sind, die nicht einfühlsam sind, die aus sich selbst bezogen sind, deren Hintergründe, warum sie so geworden sind oder warum sie jetzt gerade so sind, weißt du nicht. Du siehst immer nur den Momentausschnitt. Ne? Und das macht es schwierig.
Ja. Aber wie ist das für dich? Guck mal, jetzt mal ehrlich. Du bist on stage, bist gefeiert und dann gehst du alleine meistens in dein Hotelzimmer, bist alleine dort, chillst dort.
Genau das ist, also ehrlich gesagt, das war der schönste Moment. Bei der letzten Show war meine Partnerin auch da und abends haben wir noch irgendwie danach was getrunken, als endlich diese 4 Tage zu Ende waren. Und das war mit Abstand der schönste Abend. Nicht nur, weil die Show gut lief, sondern weil ich eben nicht alleine im Hotelzimmer, alleine im Auto, alleine wie auch immer.
Ja.
Glaubst du, dass, also, was, das ist ja simpel zu sehen, so. Michael Jackson, war das ein glücklicher Mensch? Definitiv nicht.
Warte, ich frage mal. Michael, das, I was coming to the window. Er hat ja gesagt.
Nein, aber er war zu seiner Zeit der erfolgreichste Künstler und er wird immer einer der erfolgreichsten Künstler aller Zeiten bleiben, war aber trotzdem ein tief unglücklicher Mensch, weil er in einem Kokon gelebt hat, in einer Blase. Der konnte sich nirgendwo frei bewegen, der konnte nie frei sein, der konnte nirgendwo hingehen. Ich habe letztens eine Doku gesehen, wo er sich gewünscht hat, in einem Supermarkt einkaufen zu gehen. Da haben die 30 Leute gecastet, die im Supermarkt, also Leute aus seinem Team, so, also Techniker und so, mussten sich als normale Leute verkleiden, damit die im Supermarkt so spielen konnten, dass sie um ihn herumlaufen, ohne ihn zu bemerken.
Nein.
Damit er sich im Supermarkt eine Wurst, einen Käse und ein Brot kaufen kann. Ja, geh doch als Michael Jackson in den scheiß Aldi, geh mal, viel Spaß. Ich habe dir doch dieses Beispiel von Ronaldo erzählt, dass Ronaldo mal von irgendeinem Radiosender in Spanien, in Barcelona, in Café gesetzt hat.
Da sind die durchgedreht,
haben.
Ja.
Ging nicht. Ronaldo kann nicht in einem Café sitzen. Ja, Ronaldo kann 47 Sportwagen besitzen, ist auch ganz geil. Und die geilsten Models knallen oder was auch immer der macht. Aber der kann nicht ein normales Leben führen. Wir beide können das, müssen wir jetzt mal nicht so auf dicke Hose machen. Ich kann problemlos in Aldi gehen, da erkennen mich 2 Leute. Hallo, hallo Basti, ja, tschö.
Bro, ich arbeite im Aldi. Ich arbeite dort.
Du hast gar nicht krank gemacht, Alter. Du hattest einfach harte Schicht.
Ich muss die Bananenkisten einräumen, Mann. Verdammte Scheiße.
Genau.
Ich habe keine andere Wahl, aber ja.
Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, und natürlich. Wir hatten ja auch, guck mal, wir haben ja schon oft über Fame gesprochen. Wir haben über Erfolg geredet. Und auch über Misserfolg. Aber ich glaube halt auch diese Ängste, die man hat. Weißt du, das spielt ja alles so in diese Kiste ein, so. Weißt du, das legst du ja alles, all deine Erfahrungen, die du hattest, aber auch all die Ängste. Und dann guckst du immer in diese Kiste rein und denkst du so, ja, okay, das will ich nicht verlieren. Das will ich nicht verlieren. Weißt du, das ist das, was du geschafft hast. Und ich glaube, je mehr man auch schafft, desto mehr Angst hat man auch, das zu verlieren. Auf der anderen Seite bist du halt der die Kiste immer alleine trägt. Weil, du halt alleine für deine Arbeit, für alles verantwortlich bist. Und ja, das ist so ein Teufelskreis, Mann. Apropos Teufelskreis, Basti.
Warte, ich wollte eine Sache noch sagen, die du gerade gesagt hast, weil die wirklich gut ist. Ich habe in den letzten Tagen Breaking Bad mal wieder geguckt. So, hatte ich ja auch erzählt. Und die Serie ist immer noch unglaublich gut.
Beste.
Und gestern Abend habe ich eine Szene gesehen. Walt hat ja, um einmal die Story zu erzählen, Chemielehrer hat Krebs, fängt an, Mess zu brauen. Das ist so die Grundstory. Und in dieser Szene erzählt er davon, dass er sein Leben lang nicht schlafen konnte vor Angst. Er hat jede Nacht Albträume gehabt über die Dinge, die passieren könnten. Ne?
Ja.
Seine Familie wird krank, seine Kinder werden krank, er wird krank, er verliert Geld, was auch immer. Hier wird gar nicht genau geklärt, wovor er Angst hatte, sondern einfach, dass er Angst hatte. Und seit er den Krebs hat, schläft er wie ein Baby. Und dann guckt ihn der andere völlig irritiert an und versteht das nicht. Ich konnte in dem Moment aber es sogar verstehen. Also nicht, weil ich mir jetzt Krebs wünsche, ganz sicher nicht. Aber ich konnte verstehen, was damit gemeint ist. Weil der Worst Case ist bereits eingetreten. Die Angst ist nicht mehr nötig. Jetzt geht es darum, sich mit dem Problem zu beschäftigen. Was heilsamer oder besser sein kann, als wahnsinnig viel Angst zu haben. Ja. Verstehst du?
Absolut. Und
fand ich extrem treffend in der Serie, extrem nachvollziehbar.
Okay, ich wollte eigentlich nicht drüber reden, aber jetzt, wo du das erwähnst, ein Freund von mir ist gestorben vor ein paar Tagen. Ich war echt cool mit ihm so. Es war jetzt kein Freund, mit dem ich jeden Tag abhing oder habe ich ja sowieso gar nicht mehr, aber ja, wir haben uns super gut verstanden. Er war echt ein Freund, ja, ein lieber Kerl auch. Aber weißt du, was mich da jetzt noch mehr zerfetzt hat, in all dieser Zeit jetzt auch?
Und er ist überraschend gestorben.
Er ist überraschend gestorben, genau. Das wurde mir noch nie so bewusst im Leben wie jetzt, Basti. Das Leben geht einfach fucking weiter. Als mein Vater verstorben ist, habe ich ja diese, weil es halt mein Vater ist, weißt du, eine ganz andere Form der Trauer. Oder, verstehst du, also es war für mich alles, alle Menschen, die in meinem Umfeld gestorben sind, waren entweder komplett weit weg, wie jetzt so Bekannte aus meinem Freundeskreis damals in Hausen, wo ich dir erzählt habe, an Drogen sind die gestorben. Oder halt extrem nah dran, wie mein Urgroßvater, mein Cousin, mein Vater. Und jetzt, dieses Mal ist ein Freund gestorben, mit dem ich noch vor ein paar Tagen geschrieben habe, telefoniert habe. Und irgendwie, Alter, hat mich das so geschickt, weil ich hatte auch voll viel Zeit zum Nachdenken. Das Leben geht einfach weiter.
Genau.
Und da ist mir erst so richtig bewusst. Guck mal, ich habe damals gesagt, mit meinem Vater habe ich ja gesagt, hey, ich will viel bewusster leben oder sonst irgendwas. Dass jeder Tag wichtig ist, etc. Aber Alter, jetzt durch seinen Verlust und durch die Gegebenheiten, die dadurch entstanden sind, habe ich mir gedacht, warum mache ich mir wegen vielen Sachen überhaupt noch Sorgen, Alter? Weil genau. Du bist letztendlich nur noch dieser Satz, ja, der war ein guter. That's it, Alter.
Verstehst du? Wenn du jetzt nicht gerade US-Präsident warst oder ja, was weiß ich, der Erfinder der Taschenlampe, ja, warst du ein guter. Ja.
Genau, also er war ein super toller Mensch, sehr erfolgreich in seinem Beruf und alles, was er, einfach eine gute Seele, weißt du? Aber das hat mich einfach so geschickt, dass alle Mechanismen drumherum einfach weiterlaufen. Wir beschäftigen uns manchmal mit Dingen, die einfach sinnlos sind, Probleme, die sinnlos sind, was jetzt zum Menschsein dazugehört. Aber das hat für mich nochmal eine ganz andere Wertigkeit bekommen, Basti. Es ist.
Ist fuck it. So. Also, ja.
Also, fuck it einfach.
Wir haben auf jeden Fall die Tendenz, uns mit Banalitäten aufzuhalten in unserem Leben.
Mhm.
Alle Menschen. Ne? Und das ist nicht leicht, das aus einem selbst rauszukriegen. Dieses sich nicht mit Banalitäten aufhalten, dieses sich aufs Wichtige fokussieren. Und deswegen, wir hatten ja, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen hatten, aber ich glaube, oder es kann sein, dass es bei Alliteration am Arsch war. Ich hatte letztens so eine Umfrage gelesen, was Leute bereuen, weil da war eine Frau, die arbeitet.
Ja, im Hospiz, das hatten wir gesprochen.
Genau. Und ja, dann sagten die alle, also zwei Dinge, hätte ich weniger gearbeitet und wäre ich mehr ich selbst gewesen.
Ja.
Was für eine erschreckende Aussage, wenn man mal drüber nachdenkt.
Scheiße, ja. Ja, ich sag ja, Basti, es ist wirklich...
Ersteres könnte ich bei mir sogar unterschreiben, manchmal. Ja. So hätte ich weniger gearbeitet, weil ich arbeite einfach sehr viel. Und bei mit dem wäre ich mehr ich selbst gewesen, das würde ich nicht sagen. Also das habe ich ziemlich cool hingekriegt, glaube ich. Ich bin ziemlich ich selbst. So.
Ja, ich glaube halt einfach, wir hatten dieses Thema, wir haben das sehr ausführlich besprochen vor ein paar Folgen. Nur, es ist mir durch diese Situation, durch den Verlust des Freundes,
klar geworden, ja.
Ja, ist mir richtig klar geworden. Und es war so surreal, Alter. Weißt du? Also die Beerdigung, weil das war im Ausland, die Beerdigung hat noch gar nicht stattgefunden, etc. Und das sind alles so das ist so surreal, als wär ich im Film. Und weil du ja vorhin gemeint hast, im Film, die Schauspieler, was sie, und so komme ich mir gerade vor, also auch wenn es jetzt ein bisschen crazy, verrückt klingt, aber du bist einfach in einem Movie, Alter, und es geht immer weiter. Und ist egal, was passiert, auch wenn die Zuschauer nicht reinlaufen, es geht weiter. Das ganze Leben geht immer weiter. Es dreht und dreht und dreht sich. Und da stellt sich halt die Frage, welche Wertigkeit gibst du einem Problem? Welche Wertigkeit gibst du dir selbst und deinem Umfeld? Und wenn du das, ich glaube, wenn man das hinbekommt, diese Balance oder das richtig einzustufen, dann hast du, glaube ich, sehr viel richtig gemacht im Leben.
Glaube ich auch. Aber das ist, der Witz ist, wie vieles im Leben, es bringt dir keiner bei. Also außer ja. Du hast wirklich einen weisen Menschen, der dir das, aber du hörst ja oft auch auf die weisen Menschen in deinem Umfeld nicht. Meistens bringst dir das Leben selber bei. So, ne? Mehr auf dich selber zu gucken.
Das stimmt, absolut.
Mehr du selbst zu sein, etc. Ich glaube, das ist, worunter die meisten Menschen leiden. Und zum Beispiel auch, warum Therapie für viele Menschen gut ist. Therapie ist für viele Menschen gut, weil sie genau das nicht haben. Freunde und Verwandte und Familie und so, das ist immer das eine. Aber jemand, der extern drauf guckt, wirklich von extern, und dir sagt so, ey, das und das hast du vielleicht in deinem Leben noch gar nicht erreicht, verstanden, getan. Das kann, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr hilfreich sein.
Ja, natürlich. Freunde und Bekannte, das tut immer gut, mal sich auszusprechen. Ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass man es von sich gibt. Einfach etwas erzählt und jemand dir zuhört. Aber der nächste Schritt ist ja, welche guten Ratschläge gibt dir die Person, die gegenüber sitzt, oder gibt dir keine Ratschläge? Ich glaube, das ist noch viel wichtiger. Manchmal ist es wichtiger, einfach nur zuzuhören, weil es gibt ja immer diese Leute. Ich sage immer den Leuten, wenn mir jemand ein Problem erzählt, ich hätte so reagiert, aber das ist nicht die richtige Reaktion für dich, weil du hast ein ganz anderes Leben.
Genau.
Das finde ich immer ganz schlimm, Alter. So Freunde, die ihren, ihre Meinung aufzwingen wollen und sagen, dass sie jetzt das und das, ey, du kannst, klar, es gibt manche Sachen, die sind ganz klar. Manchmal gibt es ganz klare Situationen, wo du sagst, Alter, du bist richtig dumm, wenn du das machst. Es ist wie, hey, guck mal, ich habe so ein Abo für so Bücher, die sollen in 15 Jahren richtig viel Wertsteigerung, und die wollten nur 80.000.
Ich habe eher dran gedacht, wenn eine Frau dich bescheißt und du zurückgehst oder sowas.
Ja, das Fass brauchen wir gar nicht aufmachen, das ist ja ganz klar, Alter. So,
warum? Viele Menschen tun das? Ich gebe ihr nochmal eine Chance, er gibt mir nochmal eine Chance. Und denkst so, ja.
Ja, Mann, ja, das ja. ist, ja, du hast recht. Ja, aber das Ding ist, ich habe das schon so oft schon durchgezockt, weil ich selber so dumm bin. Ich bin einfach selber so dumm gewesen. Auch so, du wirst verarscht, ganz offensichtlich. Du sagst, so, egal, ich lieb nicht trotzdem.
Entschuldigung, es tut mir leid, dass du meinen besten Freund gefickt hast.
Ja, du machst ja, boah, das ist so mies, Alter. Aber deswegen meine ich auch, Alter. Weißt du, manchmal bist du in diesem Film und dann denkst du jetzt gleich ein Regisseur, Cut, okay, das war sehr gut, aber könnten wir das jetzt nochmal so machen?
Ey, das Leben ist voller filmischer Situationen, weil Filme, wenn sie gut sind, sich aus dem Leben bedienen.
Ja.
Ich erlebe immer wieder Situationen, wo ich so denke, wow, das ist. Ich hatte letztens noch so eine Situation, wo ich eine Rede halten musste, unter Umständen, die wirklich wie aus einer, wie soll man das sagen, so einer Tragikkomödie kommen. So, ja. Weißt du, wo du so denkst, so krass, ey, das, was, oh Mann, ey. Das ist so absurd, ey, es ist so privat, um die Details zu erzählen, aber es war wirklich so, das könntest du problemlos in 4 Hochzeiten und einen Todesfall reinpacken oder in Notting Hill oder so, und keiner würde sagen, oh, das ist aber unrealistisch.
Ja.
Einfach genau so gewesen, wo du denkst, oh boah, ey, das verlangt wirklich viel.
Das Leben, Basti, das Leben ist ja eigentlich auch Schauspiel. Guck mal, jetzt schließen wir den Kreis. Du wirst Schauspieler. Und Schauspieler suchen sich ja ihre Rollen auch aus. Ist ja jetzt nicht so, dass du sagst,
wenn sie erfolgreich sind. Wenn sie nicht erfolgreich sind, spielen sie auch gerne eine Teetasse im Hintergrund im Notfall.
Genau, aber wenn du erfolgreich bist, du suchst dir deine Rolle aus. Aber ist das Leben nicht genauso? dass du dir die Rolle in dieser Welt aussuchst? Wenn das Leben ein Film ist, ist der Beruf, den du dir aussuchst, das ist die Rolle wie in diesem Film. Bro, du suchst dir die Rolle des Comedians aus. Und der andere sagt, heute suche ich mir die Rolle des Zuschauers aus. Ich gehe dorthin, weißt du, und setze mich hin. Also ist ja eigentlich ein Szenario, was da entsteht, weißt du? Und ich lasse das jetzt mal auf mich wirken. Außer, dass halt die Sachen nicht abgestimmt sind. Dass man weiß, was jetzt kommt vom Text. Das ist halt bei Schauspiel, vor allem bei so Comedy, finde ich das richtig heftig, die Reaktionen und wie echt die sind. Oder auch bei so Liebesdramen. Oder gerade wenn jemand stirbt und jemand weint und du nimmst es dem voll ab, Alter. Oder Forrest Gump, voll traurige Momente, wo ich selber geweint habe. Weißt du, wo ich mir gedacht habe,
Und dann wurde dir klar, Tom Hanks ist gar nicht zurückgeblieben.
Das ist ein Multimillionär, der Bastard. Und er kann gar nicht so schnell rennen. Aber
vielleicht schon. Naja, also zumindest was jetzt Fähigkeiten anbelangt. Also ein richtig guter Schauspieler, das ist schon krass. So, ne?
Weil, ja,
das ist übrigens eine der Sachen, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Unterschied zwischen Schauspielern und Comedians. Wir verkaufen uns selbst. Schauspieler verkaufen ein leeres Glas in das, was reingegossen wird. Und deswegen sind viele Schauspieler, wenn du sie in Interviews siehst, ich habe mir so viele Robert De Niro Interviews angeschaut, die sind wirklich einer der geilsten Schauspieler aller Zeiten, kann man sagen, was man will. Also Robert De Niro gibt es nicht zwei Meinungen. Das ist einfach einer der besten Schauspieler, die je gelebt haben.
Ist
aber ein wirklich langweiliger Typ in Interviews. Und das hat mal irgendein Schauspieler zu mir gesagt, der erfolgreich ist. Er sagte so, ey, umso leerer wir sind, umso mehr kannst du auf uns projizieren, wie auf eine Leinwand. Und das ist natürlich irgendwie schon krass, weil bei Comedians ist es genau das Gegenteil. Umso voller wir sind, umso besser sind wir.
Ja, gut, aber
auch besoffen,
ja,
bei manchen.
Weil die aber Sache okay. Ist ja auch, ja, aber du musst ja auch was erleben als Comedian. Du bringst ja das Erlebte im besten Fall, wenn du es selber geschrieben hast.
Genau,
das sind ja dann die Themen, die du ansprichst. Jetzt zum Beispiel nehmen wir mal nur diese eine Figur aus deinem Leben. Dein Vater. Zum Beispiel.
Den gibt's gar nicht. Ich bin ohne Eltern aufgewachsen. Alles
genau.
Erfunden.
Jetzt stell dir mal vor, du hast uns das jetzt komplett, du bist ein Reagenzglaskind. Einfach so, du hattest dieses ganze, du bist nicht mal Lehrer. Boah, Basti,
ich bin
weißt
in
was,
super Labor
weißt du,
gezeugt worden.
Weißt du, was noch viel härter wäre, wenn rauskommt, dass du gar kein Lehrerkind bist. Das ist einfach so alles Lug und Betrug. Und
was für ein krasses Genie wäre ich denn dann, Bruder?
Ja, dann wärst du richtig, hey Bruder, die Person, die du angerufen hast, das war einfach dein Nachbar. Und du hast gesagt, du sagst einfach so, hey, du tust
Erwin,
zu meinem Vater.
Du bist heute mein Vater. Was bin ich? Du bist mein Vater. Du kriegst auch zwei Bommalunder von der Aldi-Kasse. Ja. Du hältst jetzt deinen Maul und mach voran jetzt.
Das wäre geil. Und irgendwann kommt raus, ich bin gar kein Türke, sondern ich bin Italiener.
Eigentlich heißt du Giovanni. Also einfach der Giovanni. Du kommst aus einer gediegenen italienischen Schuhmacherfamilie, die so Schuhe für kleine Leute herstellen. Den Türken gibst du nur. Deine sehr reich, du bist sehr wohlhabend aufgewachsen, ist alles fake. Es existiert alles gar nicht.
Wir machen keine
Hausen
Schuhe.
Wir machen keine Schuhe.
Handschuhe, kleine Handschuhe.
Für ganz kleine Hände, für tiny hands.
Ja, machen wir Handschuhe.
Ja, weißt du, ich glaube ja, dass wir alle unserem Schicksal irgendwie gar nicht so richtig entgehen können. Es gibt eine sehr schöne Rick and Morty-Folge, die ich letztens gesehen habe, bei der ich extrem lachen musste, wo Jerry, der Vater der Familie, der so eine Art Prototyp-Loser ist, einen Glückskeks zieht. Und in diesem Glückskeks steht, du wirst deine Mutter ficken.
So ein Bastard, Alter.
Ja, wirklich. Das steht einfach nur, du wirst deine Mutter ficken. Und dann ist er halt so erst total verunsichert und drei Tage lang redet er bei allen so, ja, aber sowas, so ein Glücksstück steht, das passiert ja nicht wirklich, ne? Und dann passiert aber um ihn herum, bei den anderen in den Glückskeksen stand auch was drin und bei denen passiert das die ganze Zeit. So, du wirst reich, du wirst berühmt, was weiß ich. Und dann wird er total nervös und fängt so an, sich den Pimmel mit Klebeband abzukleben und irgendwie so eine Metallunterhose zu tragen. Aber seine Mutter ruft ihn dann halt trotzdem ständig an und sagt so, Jerry, ich wollte am Wochenende vorbeikommen. Er so, nein, Mom, du kannst nicht kommen, es geht nicht.
Scheiße.
Und dann baut Rick ihm so eine Wahrscheinlichkeitsbox, wo er so zwei Schuhboxen nimmt, vorne so Löcher reinfräst und dann in einer Box ist immer das Gesicht der Mutter drin. Und dann soll Jerry seinen Schwanz da rein reinstecken.
Nein. Hör doch auf,
also nur, er soll nur sagen, wo er seinen Schwanz reinstecken würde. Und dann tauscht Rick Thema um und er sagt immer so links, links, rechts, rechts, links, links. Und er so, Jerry, du musst jetzt sofort aufhören. Du nimmst immer die richtige Box, hör auf damit. Er so, ja, Rick, okay, ich nehme die rechte. Scheiße, ich habe die Box schon wieder vertauscht. Und da geht's halt um das Unausweichliche unseres Schicksals. Glaubst du daran, dass das Schicksal für uns unausweichlich
ist? Basti, Alter, hör mal zu, du kranke Schweinehund. Du zitierst gerade aus einem Film oder du erzählst gerade aus einem Film, wo ein Typ Serie, oder eine Serie, wo ein Typ, ja, ist mir scheißegal, Alter,
hast
du kranker Bastard.
Hast du Rick and Morty nie gesehen, du Loser?
Nee, ich bin nicht so ein Typ wie du.
Du hast Rick and Morty nie gesehen?
Nee, ich hab Rick and Morty nie und bin trotzdem lustig.
Nee, bist du nicht. Musst mal gucken, ist sehr lustig.
Der so, nee, bist du nicht. Das, nee, Rick and Morty kenne ich wirklich nicht. Nur mir ging es halt darum, du stellst mir gerade die Frage, ob ich, oder erzählst mir von einer Serie, wo ein Typ seinem, bei einem, was für ein Keks, Glückskeks. Genau, dass er danach seine Mutter vögeln muss. Und dann fragst du mich, ob ich an Schicksal glaube, was unausweichlich ist. Ja. Bist du eigentlich von allen guten Geistern? Bist du eigentlich von allen guten, oh, Basti, eine Sache muss ich dir noch erzählen.
Ja, was willst du mir noch erzählen?
Also, hör mal zu, Alter. Ich, Vollidiot, ich bin alleine zu Hause, okay? Die letzten Tage. Ich habe erstmal The Pope's Exorcism angeguckt. Der Exorzismus des Papstes irgendwie so auf Netflix.
Mit dem fetten Russell Crowe, ne?
Ja, Mann, richtig gut, richtig gut. Und dann habe ich noch, ich weiß nicht warum, Der Teufel auf der Anklagebank. Morok habe ich mir danach in die Hosen geschissen zu Hause. Habe ich mir, oh mein Gott, vertikal, frontal, also in jede Richtung habe ich gekackt.
Vom Exorzisten des Papstes?
Nee, Mann, das war jetzt so der Vorgeschmack, das habe ich mir reingezogen. Und danach habe ich mir Der Teufel auf der Anklagebank oder so auf Netflix. Und da geht es darum, das ist so eine Art Doku. Es geht um einen jungen Typen, der ist 10 Jahre alt mit seiner Familie. Seine Schwester etc. Wollte mit ihrem Freund zusammenziehen. Die gehen in ein Haus rein, was so alt ist. Er ist unten in einem Zimmer, fegt dort und auf einmal wurde ihm voll schlecht. Er lag
fegt
dann auf
dort oder fegt dort?
Er fegt dort.
Er fegt,
Digga,
ja,
ist elf. Was laberst du, Lan, Amana?
Ich hab
wie krank bist du in deinem
Gehirn, ich hab gedacht,
Alter?
Was ist jetzt los? Er ist 11, er fegt dort. Weil, ja, schon,
boah, du bist
ja
echt krank, Mordok. Egal, doch, auf jeden Fall.
Okay, er fegt dort.
Du
er
hast
fegt
nur laut gedacht. Er okay, ich merke schon.
Fegt,
ja, gerne.
Er fegt, er fegt.
Ja. Auf jeden Fall wurde ihm dann voll schlecht und der Kleine war dann besessen, Alter. Der ist dann voll,
vom Besen oder was?
Keine Ahnung, Alter. Der war dann so und dann kam halt in dieser Doku so Aufnahmen und der hat dann geschrien und dann haben die so Tonaufnahmen von ihm, wo und so voll durchdreht, die ganze Familie beschimpft und es wird halt die ganze Familie in der heutigen Zeit interviewt. Also 30 Jahre später, 40 Jahre später. Mhm. Und dann waren die auch bei der Kirche und die Kirche hat dann gesagt, hey, die haben dann Exorzisten rausgeschickt. Weil normalerweise, der eine Bruder hat dann halt erzählt, hey, ich habe gedacht, sowas machen die halt so voll schnell. Der so, wir mussten ungefähr 50, 60 Seiten ausfüllen. Das musste genehmigt werden.
Exorzistenantrag? Oder?
Ja, mein Bruder, so ein Exorzismusantrag. Und jetzt ging das voll lang. Und bei dem Exorzismus des Papstes ging es ja auch um den, halt den Beruf des Exorzisten. Weil als sie dann diesen Jungen halt in Anführungsstrichen den Dämon ausgetrieben haben, hat sein Bruder ihn halt festgehalten währenddessen. Die haben halt auch alle bestätigt, Alter, da sind Dinger durch die Wohnung geflogen und so, weißt du? Und der eine Bruder hat ihn gehalten, jetzt warte mal kurz. Und dann hat er gesagt, lass ihn endlich, nimm doch mich, anstatt lass ihn in Ruhe, also seinen jüngeren Bruder. Und dann auf einmal hat er gesagt, wurde mir ganz kalt. Und der Bruder hörte auf zu zittern.
Weißt du, was das
jetzt
Problem ist?
Jetzt warte, aber okay, jetzt kommt der Twist, Morok. Und ich habe da ausgemacht, das war mir einfach zu viel. Ich so, Morok, ich habe richtig Schiss. Ich bin jetzt zu Hause, ich bin runter, die Waschmaschine hat so, kennst du diesen Ton? Ich gehe runter, ich scheiß mir in die Hose, Land. Ich habe mir richtig in die Hose geschissen. Ich habe ja voll viele Spiegel zu Hause, Morok. Oder so Reflexion von den Scheiben. Ich guck rein, ich so, fick dich. Oh mein Gott, mir wird richtig schlecht. Ich sag so, Alexa, alle Lichter an. Und dann habe ich voll den Film geschoben. Was ist, wenn aber jetzt alle Lichter auf einmal ausgehen? Ich habe richtig, Morok, voll Panik gekriegt dann zu Hause. Und ich habe alle Lichter angemacht und so bin ich dann eingeschlafen.
Du hast bei Licht geschlafen wie so ein Zehnjähriger?
Ja, Mann, Alter. Wie so, als ob mir Bronchitis jetzt nicht schon reicht. Und ja, jetzt kommt der Hammer. Am nächsten Tag. Oh mein Gott, hast du das gerade gehört?
Nein.
Oh, fick dich, Alter. Das hört man jetzt gerade nicht. Warte, ich geh mal mit dir in diesen Raum. Hörst du das?
Ja.
Das hat man jetzt auf dem Mikro nicht gehört. Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Guck, genau das meine ich. Weißt du, was es gerade war? Das ist die Filteranlage fürs Wasser. Die tut einmal im Monat geht die an und reinigt sich selber. Und das ist jetzt genau der Moment, wo ich dir das erzähle, dass ich Schiss hab.
Die Filteranlage vom Wasser ist besessen, Ötze. Verlass das Haus und
ja, jetzt warte mal. Auf jeden Fall, Alter. Am nächsten Tag, ich voll Trottel, voll Honk, denk mir so, ja, ich zieh mir das jetzt. Aber was passiert da am Ende? Und dann ging es noch so 10 Minuten weiter, weil da war auch so ein Exorzismus-Ehepaar. Weißt du, sie war Hellseherin, er war Exorzist. Die haben die so unterstützt. Und dann am Ende der Doku, die letzten 15 Minuten, kam der Bruder. Und der war so, that was all bullshit. Und ich war so, ihr Hurensöhne, warum habt ihr den Bruder nicht an Anfang geschnitten? Und dann hat der halt seine Sicht der Dinge, weil der hat mal gesagt, einmal waren die alle bei denen zu Hause mit diesem Ehepaar, was dann auch so Exorzismus, Beratung und so durchführt. Und der Bruder, weil die haben denen gesagt, sie müssen alles dokumentieren, Fotos, Aufnahmen, weil die profitieren natürlich davon, weil das ja dann mediales Aufsehen bekommt und die werden dann überall gebucht von irgendwelchen Leuten, die so unbalanciert sind wie in Özcan Kosa, der die dann anruft. Und dann hat er gesagt, einmal hat er meine Mutter so beschimpft, dass mein Vater aus dem anderen Zimmer reingekommen ist, meinem Bruder eine Ohrfeige gegeben hat und gesagt hat, halt deine Fresse jetzt und setz dich da hin. Und der so, und ich sag's mal so, der Teufel hört auf meinen Vater. Aber dann war ich so, Digga, ich hatte so Schiss.
Was für eine geile Doku ist das denn, Digga? Das ist ja wie am Ende, als wenn nochmal ein Zurechnungsfähiger ins Bild läuft und sagt, seid ihr eigentlich alle bescheuert. Das ist ja super.
So war's auch. So wie bei Die Ritter der Kokosnuss.
Wo dann am Ende klar wird, dass es einfach nur irre sind. Okay.
Ja.
Aber
das wollte ich dir noch sagen. Ich habe mir jetzt in die Hosen geschissen, Alter, vorgestern noch.
Das ist eine schöne Geschichte. Wie heißt die Doku?
Die Doku heißt Der Teufel auf der Anklagebank oder so, warte.
Ja, das Problem an so Besessenheitsstories ist immer, dass die Leute aus den besessenen Familien, also wo zufällig einer Exorzismus bekommen muss, sind leider die Eltern immer christliche Fundamentalisten, nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Verstehst du? Und das, bei Indios im südamerikanischen Urwald, da gab es noch keinen Exorzismus. Weil da glaubt keiner an sowas. Verstehst du? Sowas passiert immer nur bei Leuten, die dran glauben. Deswegen glaube ich nicht.
Die glauben halt an andere Sachen, Motto. Die glauben halt an.
Aber wenn du an nichts glaubst, passiert sowas auch nicht. Verstehst du? Dann existiert das halt einfach nicht. Es funktioniert nur, weil du dran glaubst. Und weil die Familie sind so Hardcore-Christen sind und sagen: Ja, oh Gott, da ist der Teufel. Oh, Santana. Oh mein Gott.
Santana. Maria. Mein Kind ist von Santana besessen. Schmrami und West Samory.
Oh Gott,
glaubst du, Carlos Santana würde Teufelsaustreibung machen. Überleg mal. Ja, der würde reinkommen so. Dun, 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 dun. That's your pee. Dun, dun. With a B&B Soprano.
Acht Grammys 2000. Muss ich mir vorstellen. Das Album ist 23 Jahre alt. Sowas macht mich immer fertig. 23 Jahre alt. Maria, Maria.
Ja,
and
Wahnsinn,
she told me the West Side Story. Dazu habe ich schön getanzt. We wake up in Spanish Harlem.
Du bist so ekelhaft, Alter.
Like a movie star. Maria, tschüss. Maria.
Das war Bratwurst und Baklava. Ekliger kannst einfach nicht
she
mehr
enden. She told me the West Side Story.
She told me the West Side Story, genau.
Ana lag als Spanisch Harlem. Oh, like a movie star. Oh, schön. Schönes Ende. Schönes
ich schwör's dir, ich würde mir so wünschen, dass du irgendwann so erfolglos wirst, weil ich dann dir sage so, hier hast du 500 Euro und jetzt sing.
Und dann das würdest du dich selber ficken, weil ich hätte es auch umsonst gemacht. Maria, Maria. Die Donny Westside Story.
Ciao, Leute, das war Bratwurst und Baklava.
Willst du dir noch einen Song wünschen? Ich kann noch einen, ich kann jeden. Ist mir
scheißegal. Komm, ein Lateinamerikanisch.
The boys are back in town, the boys are back in town.
Das kenne ich nicht.
Wie, the mach boys mal Conga, are back in town, mach Conga. Roll, als du Arschloch. Such dir noch einen.
Mach Conga von Gloria Estefan.
Das kann ich nicht.
Ich weiß als nicht, ob du geht. Die anderen Lieder davor konntest, du hässlicher
ich
Alter.
Ich weiß nicht, wie das geht. Sag weil, eins, das ich kenne.
Ja, Conga. Come on, we rouse to the Conga.
Sag eins,
okay,
das ein ich Lied. Kenne. Sag eins, das
okay,
ich kenne.
Warte, lass mich ganz kurz überlegen.
Always. Always. Warte mal, das ist von Bon Jovi. Ich muss eine andere Tonlage.
Boah, ich hab grad always gedacht, du machst Whitney Houston bei einem Schlaganfall, Alter. Ich dachte, I will always love you.
Always. Wie geht das denn nochmal? I'm with you. Nee, wie geht das denn nochmal?
Welcher vernünftige Mensch hört John Bon Jovi? Du hässlicher Morok. Was denkst du? Was denkst du, dass ich jetzt sage, ah, du meinst den Song von John Bon Jovi?
Also, jetzt gerade nur Ukulele von der Wand gefallen.
John Bon Jovi?
Das ist kein Scherz. Während ich singe, fällt, wir haben nur Ukulele an der Wand hängen. Die ist gerade von der Wand gefallen, weil ich gesungen habe.
Die Ukulele?
Die Ukulele ist gerade von der Wand gefallen.
Hast du sie berührt?
Nein! Alter, der Exorzismus ist jetzt hier, Santana ist hier, Digga, Mann. Maria, Maria.
Warte mal, ganz kurz, Digga. Die Ukulele ist jetzt gerade...
Ist von der Wand gefallen, Mann. Die ist gerade von der Wand gefallen, die Ukulele.
Und warum ist sie gerade von der Wand gefallen?
Ich habe keine Ahnung. She told me the West Side Story. Yeah, growing up in Spanish. Jetzt kann ich den Text wieder. Growing Basti. Up in Spanish Harlem.
Basti, also warte mal. Es gibt ja noch ein paar...
Looking like a movie star.
Okay, es gibt ja noch ein paar Verrückte, die uns noch zugehört haben. Bis zum Ende... Und sich gedacht haben, vielleicht kommt noch irgendwas.
Aber vielleicht kommt auch nichts mehr. Tschüss, Basti.
Mach du jetzt auch noch so, als wärst du besessen? Boah, so, du hörst dich eher nach Deep Throat.
Ja, bye, Santana Leute. Ist schon hier und deep throatet mich mit seiner Gitarre. Bleibt gesund, ihr süßen Mäuse. Maria, bye, bye. Maria.
Halt's Maul jetzt, Alter. Ciao.